Jetzt wollen wir mit Gottes Hilfe uns etwas orientieren über das Thema einander und miteinander dienen in der Gemeinde. Ich habe dazu einiges zusammengestellt, das kann ich gleich auch auslegen, das könnt ihr mitnehmen und euch die einzelnen Punkte nochmal anschauen. Und werde aber auch noch einige andere zusätzliche Ausführungen machen, gerade in Verbindung mit dem zweiten Kapitel dieses zweiten Timotheusbriefes, wo es um das große Haus geht und das sich wegreinigen von den Gefäßen zur Unehre. Das ist kein ganz leichter Abschnitt. Und ich behaupte auch nicht, dass meine Auslegung die einzig mögliche ist. Aber ich denke, dass sie nachvollziehbar ist und bitte euch mitzudenken, wenn mir da irgendwo ein Denkfehler unterlaufen ist. Das kann mir auch passieren, weil man nicht alles hundertprozentig von der Bibel her direkt belegen kann, aber gewisse Ausführungen der Schrift in eine gewisse Richtung lenken. Und da müssen wir eben prüfen, ob diese Richtung, die ich da verfolge, ob die nicht im Widerspruch steht dann zu anderen Aussagen der Schrift, weil eben das, was uns gleich beschäftigen wird, für sich genommen nicht ganz einfach ist. Ich will aber versuchen, im Kontext dieses Briefes hier Licht hineinzubringen. Und denke auch, dass im Hinblick auf unser Thema, der von Gott gebrauchte Mitarbeiter, es auf jeden Fall hilfreich ist, was wir da hören werden. Also, wir schauen wieder in unsere Bibel hinein. Wir haben bisher gehört aus den verschiedenen Kapiteln, wie Paulus deutlich macht, was zu einem Menschen gehört, der sich von Gott gebrauchen lassen möchte. Ich wiederhole das nochmal. Der ungeheuchelte Glaube war unser Start in Kapitel 1 und in Verbindung damit auch die Leidensbereitschaft als ein Kennzeichen, inwieweit der Glaube wirklich ungeheuchelt ist, also Risikobereitschaft für den Herrn auch zu leiden. Und dann natürlich im Hinblick mit dem ungeheuchelten Glauben geht es auch um das Glaubensgut. Was gehört alles dazu, was gilt es, um jeden Preis festzuhalten? Ich habe das eben nicht erwähnt, aber die Schrift selber spricht auch von sogenannten zweifelhaften Fragen. Das wird nicht hier behandelt, sondern in Römer 14. Und in den zweifelhaften Fragen geht es darum, dass wir würden das mehr als Randfragen betrachten, die aber doch eine gewisse Bedeutung haben für das praktische Leben, die Bibel keine endgültige Antwort gibt. Das will ich jetzt sofort belegen. In Römer 14 werden die Beispiele genannt: Essen, Trinken und Feste feiern. Könnt ihr euch daran erinnern? Nee, der eine feiert einen Tag vor dem anderen, für den anderen sind alle Tage gleich. Wer also einen Tag vor dem anderen feiert, der feiert Feste, der andere feiert entweder gar keine Feste oder jeder Tag ist ein Fest für ihn. Das lässt also Paulus offen, ja, diese Frage. Und mit dem Fleischessen, das ist natürlich in Verbindung mit dem Götzenopfer Fleisch. Und Paulus sagt, ich selber habe da kein Problem. Die Dämonen, die dahinter stehen, fürchte ich nicht. Und wenn es auf dem Markt verkauft ist, ist auch nicht die direkte Verbindung zum Götzenopferaltar vorhanden. Aber er macht ganz klar, das wird dann 1. Korinther 10 behandelt. Das erste, wovon ich sprach, ist Römer 14, aber jetzt 1. Korinther 10. Mit dem Götzenopfer Fleisch, wenn das im Tempel geschieht, da sagt er, das können wir als Christen nicht, weil die Verbindung direkt zu den Dämonen da ist, im Tempel, im Götzenopfertempel. Aber wenn das losgelöst ist von dem Hintergrund, sagt Paulus, bin ich frei. Aber der schwache Bruder und die Schwachen in Römer 14 sind gerade die, die es besonders genau nehmen. Das sind also nicht die, die mit der Welt liebäugeln. Die werden da nicht schwach genannt. Die werden in der Schrift fleischlich genannt. Aber die Schwachen sind die, die sich überall stoßen, die überall Probleme sehen. Ja, wir sagen, Gesetzeschristen, muss man aber vorsichtig mit sein, weil in der Regel es Geschwister sind, ich glaube schon, dass sie wiedergeboren sind in der Regel, diese schwachen Brüder und Schwestern, die aber diese Freiheit des Geistes noch nicht so verstanden haben und mehr durch Regeln geleitet werden, als durch den in ihnen wohnenden Heiligen Geist, der uns ja etwas anders leitet. Der leitet uns ja nicht in erster Linie, dass er unseren Blick auf Regeln lenkt, sondern den Blick auf den Herrn. Was gefällt unserem Herrn Jesus? Das ist der Wandel nach dem Geist. Und wenn wir danach fragen, was dem Herrn gefällt, dann merken wir, wir halten auch gewisse Regeln, selbst wenn wir die nicht kennen. Ja, das wird ja in Verbindung mit dem Gesetz, wird das ja den Heiden genannt, gesagt, die zum Glauben gekommen sind und die das jüdische Gesetz überhaupt nicht kannten. Und die wurden auch nicht mehr zum jüdischen Gesetz zurückgeführt, sondern Christus war ihr Gesetz. Aber wenn wir dem Herrn gefallen, dann lügen wir natürlich auch nicht und wir stehlen nicht und reden kein falsches Zeugnis gegen den anderen. Wir halten also auch die 10 Gebote. Aber wir tun es, weil wir uns fragen, was würde Jesus an meiner Stelle in dieser Situation jetzt tun? Das ist eine völlig andere Motivation, die wir haben, wenn auch das Ergebnis sehr ähnlich ist mit dem bei den gesetzlichen Christen, aber es ist nicht dieser Druck dahinter, sondern die Freudigkeit, dem Herrn dienen zu können. Können wir das nachvollziehen? Ja, also zumindest das, was verstanden haben, auch weil es tut, ist ja eine andere Frage. Aber erstmal das, was verstehen, diesen Gedankengang. So, und das ist dann in Verbindung mit dem, was wir eben hörten, das Festhalten, das Bild gesunder Worte. Das Bild gesunder Worte in Verbindung mit dem Herrn, was dem Herrn gefällt, und dann das Bewahren. Festhalten ist erst einmal das, was nicht verlieren, nicht loslassen, und bewahren heißt dann, dass wir es pflegen. Das ist die Folge davon. Kann doch jeder nachvollziehen. Das ist also ganz logisch, wie Paulus das hier bringt. Und er macht im nächsten Punkt, ich bin noch bei der Wiederholung, ist ja die Mutter des Lernprozesses, dass wir das nochmal rekapitulieren, lenkt er den Blick darauf, dass das alles nur möglich ist durch Gottes Gnade. Sei stark in der Gnade. Also wir dürfen schon stark sein, aber nicht in uns selbst. An anderer Stelle heißt, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, wo es um den Kampf gegen den Teufel geht. Stark in der Gnade. Und dann kommt der 5. Punkt, wenn wir so mit dem Herrn leben, so erfüllt sind von dem Herrn, dann wollen wir das doch weitergeben. Und dann macht Paulus darauf aufmerksam, und damit steigen wir jetzt in das Thema von dieser Stunde ein, dass das nicht an jedermann weitergegeben wird. Wir müssen auch Ausschau halten, wo sind die richtigen Männer oder, wenn Frauen das tun, eben die Schwestern, die für diesen Dienst in Frage kommen, ja, die vorbereitet sind. Wenn es um die Lehre geht, sind hauptsächlich die Männer gefragt, aber beim Frauenfrühstück und so weiter, Frauen können auch ganz hervorragende Arbeit leisten auf diesem Gebiet. Das ist für mich gar keine Frage. Nur es ist eben ein anderes Arbeitsfeld. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir müssen schon darüber nachdenken, unter wem wir arbeiten. Übrigens im evangelistischen Bereich, ich habe eben gehört, dass da so besondere Aktivitäten hier auch von Einzelnen ausgeübt werden, ist das auch so ähnlich, dass wir uns vom Herrn zeigen lassen. Und dafür dient auch das Gebet, wo die Leute sind, die noch aufnahmebereit sind für die Botschaft. Dass wir nicht unsere Zeit vergeuden mit Leuten, die sowieso nicht mehr wollen. Es gilt für jeden Dienst, dass wir uns zeigen, wo sind die offenen Türen. Und bei der Vermittlung der Lehre eben besonders willig und fähig. Ne? Fähig zuerst mal. Und willig werden die Leute dann in dem Maße, wie sie begreifen, wie wertvoll dieser Dienst in Gottes Augen ist und wie wichtig er ist. Gerade für so eine Gemeinde wie hier auch, müssen sich die Ältesten und solche, die sich irgendwie in der Verantwortung fühlen, wirklich ernsthaft Gedanken machen, wo sind unter den Jüngeren solche, die wir fördern können. Müssen natürlich auch selber erstmal was haben, ja. Aber dann eben weitergeben, systematisch, Zeit investieren, das kommt nicht so von selber. In vielen Fällen auf jeden Fall nicht. Und wenn das nicht geschieht, dann passiert das, was in unserer Gegend ziemlich häufig ist in den letzten Jahren, Gemeinden gehen ein, weil kein Nachwuchs da ist. Oder der Nachwuchs orientiert sich in anderen Gemeinden, wo eben für sie auch was getan wird. Wobei ich jetzt nicht meine, dass da lustigere Musik und so weiter, das schließen wir mal ganz aus. Aber wo wirklich auch was getan wird, damit die Brüder weiterkommen, auch in der Lehre, ist ungeheuer wichtig. Und wenn ihr selber nicht so in der Lage seid, dann sucht euch Bibellehrer, die das dann für euch machen. Aber systematisch, nicht nur einmal im Jahr. Dass da wirklich was passiert. Denn Paulus macht dem Timotheus ganz klar, ich habe dir das weitergegeben, aber bei dir ist nicht Endstation. Du bist Durchgangsstation. Das, was du von mir gelernt hast, das musst du jetzt weitergeben. Du musst den Staffelstab weitergeben. Also ganz, ganz wichtige Sache. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht ganz neu ist, was ich hier sage. Aber wir müssen uns manchmal auch diese banalen Sachen nochmal ins Gedächtnis rufen. Von nichts kommt nichts. Also Einsatz ist gefragt, gerade in der Gemeinde. Und wenn wir daran denken, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass in Gottes Augen die Gemeinde, also weltweit, wie auch die Ortsgemeinde, das Kostbarste ist, was Gott im gesamten Weltenuniversum besitzt. Wer das nicht glaubt oder dem das neu ist, der lese Epheser 1, die letzten Verse, zwei, drei Verse. Da ist davon die Rede, dass Gott dem Herrn alles gegeben hat. Über allem steht er. Und dann heißt es, und als seine Fülle, als sein Vollmaß, hat er ihm die Gemeinde gegeben. Da kommt nichts mehr drüber. Und wem das immer noch nicht ausreicht, der lesen Offenbarung 21, wenn die Gemeinde im tausendjährigen Reich geschildert wird. Wenn sie aus dem Himmel herniederkommt und sie hat gewisse Funktionen im tausendjährigen Reich. Und dann heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Da gibt's nichts mehr drüber. Das ist die Gemeinde in Gottes Augen. Und so müssen wir lernen, die Geschwister zu sehen, die Teil dieser Gemeinde sind. Dann werden wir nicht so schnell unseren Mund über sie zerreißen, uns über sie erheben und so weiter, sondern wir werden jeden Einzelnen als ein kostbares Gut ansehen, als ein Geliebten des Herrn. Sieh mal, ich will ja nicht zu viel von mir erzählen, aber ich will mal das aufzeigen, was der Herr mir da in dieser Hinsicht klar gemacht hat. Wir haben ja diese Missionsarbeit und einige von euch sind jetzt noch da beschäftigt, die sitzen auch noch hier. Und andere haben früher viel mitgearbeitet. Ihr hattet hier in Hannover auch, ich sehe auch den Bruder, der das organisiert hat da hinten, noch da in der christlichen Schule auch noch extra sowas, wo da mitgearbeitet wurde. Und von diesen Mitarbeitern, denke ich jetzt an einen, der ist nicht von hier, aber solche Perlen gibt es hier auch. Das war ein Kriminalbeamter im Ruhestand. Von seinem 65. Lebensjahr bis zum 90., also 25 Jahre lang, hat er jeden Tag von morgens bis abends, mit Ausnahme von sonntags, die Hefte da zusammengeheftet. Zusammengelegt, geheftet. Broschürenheftung. Also unsere Bibelkurse. Und zwischendurch hat er auch eine Falzmaschine gehabt, er hat Traktate gefaltet und so weiter. 25 Jahre. Und als er aufhörte, da weinte der fast. Der musste nämlich aufhören, weil er seine Frau pflegen musste oder wollte, ja. Und das war ihm dann, da haben wir auch gesagt, das ist auch richtig, dass du das tust. Aber das ist ihm unheimlich schwer gefallen, diese Arbeit aufzugeben. Dann hat er gesagt, du redest nicht von mir, solange ich am Leben bin. Ich will da nicht bekannt werden. Ich tue das für den Herrn. Und das war ein Bruder, der hat in der Versammlung, also in den Zusammenkünften, ganz selten mal ein Lied vorgeschlagen. Ein Beitrag hat er überhaupt nicht, der war sehr zurückgehalten. Also der fiel überhaupt nicht auf und machte 25 Jahre diesen Dienst im Verborgenen. Also ich bin überzeugt, dass der mehr als ich bekommt. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Einen solchen Dienst in der Stille, so für den Herrn. Und ich bin sicher, dass hier einige unter uns sitzen, auf die Ähnliches auch zutrifft. Allein, wenn ich an eure Gebete denke. ihr kommt ja auch nicht nach vorne hin und erzählt von den tollen Gebetserhörungen und was man so alles so erlebt. Es war kein Fehler, wenn man das ab und zu mal macht, damit man merkt, dass auch gebetet wird, aber man geht ja nicht hausieren damit. Oder stille Dienste oder diese Fahrten in die Ukraine, habe ich eben noch jemand kennengelernt. Die Fahrt in die Ukraine, ich habe das früher auch da mitbekommen, da von einigen von euch, diese Touren. Ich habe denen immer gesagt, ich bewundere euch grenzenlos, da steht ihr an der Grenze tagelang. Die Geduld hätte ich überhaupt gar nicht, um zu warten, bis man endlich da durchkommt. Ja, was, das sind doch Perlen, das ist doch wunderbar, so etwas zu tun. Und der Herr registriert das alles. Und wenn wir so mal davon ausgehen, dass jeder von uns, auch solche, wo wir nicht sicher sind, ob sie was tun, aber doch im Verborgenen irgendwie für den Herrn tätig sind, der Herr freut sich über sie, dann fällt uns das viel leichter, einander zu dienen, weil wir den Wert der Geschwister erkennen. Ist das so schwer zu begreifen? Wir müssen uns nicht so sehen, wie wir den Anschein geben. Na, ich meine, wir sollten natürlich den richtigen Anschein geben, aber es gelingt nicht jedem. Wir müssen uns so sehen, wie Gott uns sieht und vor allen Dingen die Möglichkeiten in dem anderen entdecken, die der vielleicht selber noch nicht entdeckt hat, die Gott aber in ihn hineingelegt hat, was er noch aus dem Einzelnen machen könnte, wenn er sich führen lässt und vielleicht will er mich auch dabei gebrauchen. Also ich habe persönlich in meinem Leben die besten Ratschläge von anderen bekommen. Ich bin da überhaupt gar nicht drauf gekommen. Über viele Sachen, die ganze Entwicklung unserer Missionsarbeit, fast jede Weichenstellung wurde von Außenstehenden angeregt. Irgendwelche Ideen. Ich bin da selber gar nicht drauf gekommen. Dass wir heute in so vielen Ländern arbeiten, jetzt auch mit der App. Wir kommen mit der App in 150 Länder hinein. Das sind fast alle Länder dieser Welt. Nee, nicht 100, 175 sind es mittlerweile. Es gibt so viel, ich weiß, 198. In 175 mit der App, mit den schriftlichen Kursen, haben wir Büros in 45 Ländern. Das ist auch schon sehr viel. Aber jetzt mit der App kommen wir noch in diese anderen Länder hinein, wo wir keinen Kontakt hatten bisher. Das ist auch wunderbar. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das waren meine Nachfolger. Waren mehr auf der Höhe der Zeit, ja, als ich. Und ich fand das wunderbar. Seht, und so können wir uns ergänzen und so müssen wir das sehen. Das Miteinander. Also, und dann weitergeben, was der Herr uns geschenkt hat. Ihr älteren Brüder und Schwestern. Ich hoffe doch, dass jeder auch etwas erzählen kann, was er mit dem Herrn erlebt hat. Und wenn es auch eine Geschichte ist, wo man vielleicht gar nicht so toll dasteht, wo man vielleicht sogar einen falschen Weg eingeschlagen hat und der Herr einen wieder zurückgeführt hat. Vielleicht so durch ein Bibelwort, vielleicht aber auch durch die Hilfestellung eines Bruders oder einer Schwester. Das mal Jüngeren erzählen, das imponiert denen, wenn wir mal zugeben, dass wir auch nicht so toll sind. Wenn die merken, wir hatten in der Jugend vielleicht auch so Probleme wie sie. Vielleicht haben wir die auch später noch gehabt. Ehrlich miteinander umgehen. Die Jugend muss Vertrauen zu uns fassen. Und die Jugend muss den Eindruck bekommen, dass wir authentisch sind. Dass wir denen da nicht irgendwas vormachen. Dass das wirklich echt ist. Und dann werdet ihr sehen, dass die Jugend zu solchen Zusammenkünften auch kommt. Dann sind die wieder da. Dann sitzen wir nicht nur als Alterspräsidenten mit 2, 3 Ausnahmen hier. Ich bin ja froh, dass noch ein paar jüngere Leute sich hier hineinwagen, ja. Aber das kann auch wieder anders werden. Aber wir müssen auch aufeinander zugehen. Also in einer Gemeinde, wenn es da nicht klappt zwischen Alt und Jung, sind meistens die Alten daran schuld. Nicht die Jugend. Weil die Alten sich zu wenig um die jüngeren Leute gekümmert haben oder zu wenig Vorbild waren, zu wenig Verständnis oder auch die Tradition zu hoch halten. Weil wir auch, es gibt gewisse Formen, die wechseln im Lauf der Zeit. Die Form ist nicht entscheidend, der Inhalt zählt. Je nachdem, wie die Form ist, wird auch der Inhalt verändert. Da muss man schon vorsichtig sein, also von Fall zu Fall genau prüfen, ganz klar. Ich bin persönlich auch jemand, der durchaus einen gewissen Wert auf die Form legt, sonst hätte ich zum Beispiel die Jacke jetzt nicht an, dadurch schwitze ich ja mehr als sonst. Aber ich sage mir, für die Frauen gehört sich das ja. Das sind gewisse Dinge, da können wir uns gegenseitig helfen. Aber der Inhalt ist wichtiger. Wir dürfen den Inhalt des Evangeliums nicht verdecken durch altertümliche Formen. Das kann so weit gehen, dass eine Gemeinde sich gespalten hat. Das war bei den Mennonitengemeinden in Kanada ist das geschehen. Da konnten die sich nicht einigen, ob man beim Anzug bei den Männern runde Knöpfe oder Stöckchen nehmen sollte, um den Anzug zu verschließen. Ja, das ist wirklich so gewesen. Wenn das die Form ist, dass man nur noch lebt wie zu Zeiten von Menno Simons und alles, was danach gekommen ist, als Teufelswerk ablehnt, dann muss man sich nicht wundern, was daraus wird. Weil das Problem haben wir natürlich hier nicht. Ja. Aber grundsätzlich offen sein und eben die Verbindung suchen zu den jungen Leuten und ihnen etwas aus unserem Leben erzählen und sich auch mal erkundigen, was sie so bewegt und so weiter. Wir müssen ins Gespräch kommen. Ist ganz, ganz wichtig. Und gerade der 2. Timotheusbrief macht das ja sehr deutlich. Das werden wir morgen noch hören. Das Verhältnis zwischen dem alten Paulus und dem jungen Timotheus und wie sich das ausgewirkt hat. Das ist das Thema für morgen früh. Von den jugendlichen Lüsten haben wir gehört und auch, dass es gilt, auch von Personen sich wegzureinigen. Das ist sicher für einige von uns ein neuer Gedanke und mit dem wollen wir jetzt einsteigen in das 2. Kapitel. So, da sagt Paulus zunächst mal, geht es um Geschwätze, ungöttliche Geschwätze, Fabeln und so weiter, halte ich davon fern. Und der Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, Vers 19, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das ist ein Grundsatz. So, und auf diesen Grundsatz baut Paulus jetzt seinen Gedankengang auf, weil dieser Grundsatz, jeder den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit, ja noch nicht ahnen lässt, dass dieses Abstehen von der Ungerechtigkeit auch Personen einschließen könnte. Das steckt ja in diesem Ausdruck noch nicht drin. Da sagt ja jeder, das ist ganz klar, von dem Bösen halten wir uns fern, was ungerecht ist, wollen wir nicht tun. Aber dass das auch in Verbindung mit Personen steht, das wird Paulus jetzt in den nächsten Versen deutlich machen. Und zwar folgendermaßen. In einem großen Haus, hier kommt dieser Ausdruck, den ich eben schon öfters erwähnte. In einem großen Haus aber, das bezieht sich auf das Abstehen von der Ungerechtigkeit. Aber in einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und erdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn diese Erklärung hier zu Ende wäre, würden wir sagen, die goldenen und silbernen sind zur Ehre und die hölzernen und erdenen zur Unehre. Und so wird das auch meistens ausgelegt. Aber die Verse danach kommen noch dazu und die geben ein etwas anderes Licht auf diese Aussage. Jetzt heißt es, Vers 21, nächster Vers, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, also von den Gefäßen zur Unehre. Paulus sagt, er hat nicht genau gesagt, diese ersten sind das zur Ehre, die anderen zur Unehre. Aber wenn sich jemand von den Gefäßen zur Unehre reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Aha, jetzt sind wir wieder mitten im Thema. Der für Gott zubereitete Mitarbeiter, zu jedem guten Werk bereitet. Dieser Mitarbeiter muss sich von den Gefäßen zur Unehre reinigen. Und was ist das Ergebnis? Er wird dann nützlich sein. So. Und dieser Gedanke, dass er dieses gereinigte Gefäß ein nützliches Gefäß ist, dass es also gebraucht wird, um irgendetwas zu bewirken, führt mich dahin zu diesem etwas neuen Gedanken, dass das mit den goldenen und silbernen Gefäßen keineswegs sicher ist, ob die zur Ehre sind. Denn sind sie nützlich? In der Regel nicht. Die stehen da rum. Ornamente und so weiter. Mit dem macht man nicht viel. Es sei denn, Abendmahlskelch oder ähnliches, das geht aber nicht in diese Richtung. Es geht darum, dass ein Gefäß, was zur Ehre von Gott gesehen wird, ein Gefäß ist, was Nutzen bringt, was gebraucht wird für jedes gute Werk. Und da habe ich den Eindruck, dass die hölzernen und irdenen wesentlich mehr in den Fokus hineinkommen. Ne? Hölzerne Löffel und so weiter, Besteck und so weiter, das war ja alles von Holz früher. Und irdene Gefäße von Ton, ne, wo mitgearbeitet wurde, das sind Gefäße, die nützlich sind, die eingesetzt werden. Goldene und silberne Gefäße, die werden mit der Zeit, weil sie nicht gebraucht werden, dreckig. Kommt Staub rein, tote Spinnen vielleicht und alles Mögliche. Braucht man nur mal ein paar Jahre da irgendwo auf dem Bord stehen lassen, dann kann man mal reingucken, was da drin ist. Das sind keine reinen Gefäße. Es geht um gereinigte Gefäße. Es sei denn, damit können auch die goldenen und silbernen unter Umständen nützliche Gefäße werden. Sie werden gereinigt. Ja, das kann natürlich geschehen. Womit wird der Mensch gereinigt? Grundsätzlich durch das Blut Jesu. Das ist die erste Reinigung, die Versöhnung. Durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt. Das ist die Sühnung für unsere Sünden, er hat den Preis bezahlt. Die tägliche Reinigung durch Gottes Wort. Ja, Gottes Wort auf das Gewissen angewandt und verinnerlicht, reinigt uns. Insofern sind beide Möglichkeiten vorhanden, wenn wir die goldenen und silbernen Gefäße sehen, als Beispiel für Gläubige, dann ist es wichtig, dass sie ständig gereinigt werden, um dann irgendwo eingesetzt zu werden, eben bei Festmählern und so weiter. Dann würden wir sagen, Gold steht für die göttliche Gerechtigkeit, Silber für den Kaufpreis der Erlösung. Das kann man aus der von der Typologie her aus dem Alten Testament ableiten. Ja? Und sie müssten aber immer wieder diese von Gott geschaffenen Gefäße sich reinigen lassen durch die Anwendung von Gottes Wort. Leichter finde ich allerdings die andere Erklärung mit den hölzernen und irdenen Gefäßen, weil die grundsätzlich ja gebraucht werden, natürlich auch nach Gebrauch immer wieder gereinigt werden. Sie kommen immer wieder zum Einsatz. Sie sind nützlich. Der Hausherr kann sie gebrauchen. Der Hausherr ist hier unser Herr Jesus Christus. Er ist der Herr auch des großen Hauses, wie auch der Gemeinde, des Hauses Gottes. In beiden Fällen. Nur beim großen Haus widersetzen sich nicht wenige, die nach seinem Namen genannt sind, seiner Herrschaft. Und das große Haus nennt man die Namenschristenheit. Das wird dann in Kapitel 3, das große Haus wird in Kapitel 3 beschrieben, unter der Rubrik, eine Form der Gottseligkeit, aber keine Kraft. Das ist genau dasselbe. Wird nur von der anderen Seite aus beleuchtet. Das kommt morgen früh dran. Ja, ich mache schon immer auf die nächste Versammlung aufmerksam, damit ihr auch möglichst dabei seid. Ja. Also das kommt dann, wird dann im Einzelnen erläutert. Das große Haus, das ist das äußere Bekenntnis. Die Form der Gottseligkeit ist in den Timotheusbriefen eine Form des Christentums. Denn Gottseligkeit hat immer mit Jesus Christus zu tun. Die Moslems haben keine Form der Gottseligkeit, weil sie Jesus Christus ablehnen als Sohn Gottes. Für sie ist das zwar ein großer Prophet, aber sie lehnen seinen Kreuzestod ab und haben deswegen keinen Erlöser. Das ist eine ganz große Tragik. Nur wer mit Jesus Christus irgendwie etwas zu tun hat und wenn es nur der Name ist, als Baby vielleicht getauft auf seinen Namen, gehört damit zum großen Haus. Aber zum Haus Gottes gehört er erst, er oder sie, wenn wirklich die persönliche Entscheidung, die Herzensaufnahme von Jesus Christus erfolgt ist. Dann wechselt er vom großen Haus ins Haus Gottes, um in der Terminologie zu bleiben, wie Paulus das hier braucht. Aber weil die Christenheit eben mittlerweile so vermengt ist mit dem Haus Gottes, in vielen Kirchen wird das kaum noch unterschieden zwischen Wiedergeborenen, Bekehrten und solchen, die es nicht sind. Ich weiß, wie meine Theologieprofessoren sich aufgeregt haben, wenn ich da denen davon erzählte, von wiedergeboren und gerettet und so weiter. Und dann schimpfen die los, und dass man diese Unterscheidung, die wäre doch längst nicht mehr up to date und so weiter. Und haben sich dann fürchterlich aufgeregt darüber. Und die Bibel sagt ganz klar, man muss wissen, ob man gerettet ist. Und für die Geretteten gibt es gewisse Dinge, die für die anderen nicht angeboten werden. Das Abendmahl ist nur für Erlöste, so ganz klar. Wie kann ein Unerlöster sich freuen über das Werk Christi, an was er nicht glaubt? Da hätten wir einen geheuchelten Glauben. Und so gibt es auch andere Dinge, wo das klar unterschieden wird und wo wir schon erkennen müssen, wer zur Gemeinde gehört, tut eben gewisse Dinge nicht. Und dafür gibt es ja auch gewisse Anhaltspunkte, wo das ganz klar ist, wie ein Kind Gottes sich verhält, eben im Sinne des Herrn. Aber im großen Haus, das Problem ist eben, dass in vielen Gemeinden, wo diese Unterscheidung nicht mehr gemacht wird, Prinzipien oder Verhaltensweisen von Menschen, die nicht den Geist Gottes haben, aber von sich aus behaupten, Christen zu sein. Christlicher Taufschein, christlicher Konfirmandenschein, christlicher Trauschein, christlicher Totenschein, Scheinchristen. Nur Scheine, sonst nichts. Aber wenn die in unsere Gemeinden kommen und anfangen, hier das Zepter zu übernehmen, Vorschläge zu machen, was man alles verändern soll und so weiter, Menschen, die nicht den Geist haben, den Geist Gottes haben, dann sagt Paulus, von diesen Leuten muss man sich trennen. Und er bezeichnet dieses Trennen mit wegreinigen. Die sind unrein. Also Gottes Wort schont uns ja nicht, ja. Ich würde sowas ja nie so von mir sagen. Man sagt den Leuten ja direkt etwas vor den Kopf, ja. Man macht sich nicht beliebt. Ich war in einer Gemeinde mal, da habe ich über die Tätigkeit der Frau in der Gemeinde gesprochen. Da gab es hinterher einen Aufstand von den Schwestern, die wollten mich nicht mehr rauslassen. Die standen vor dem Hauptportal und wollten mich nicht durchlassen. So, was ist denn hier los? Und haben dann ein Geschrei veranstaltet und dann habe ich denen gesagt, also ihr Lieben, ihr beschwert euch bei der verkehrten Person. Ihr müsst euch bei Paulus beschweren. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber ich sage nur das, was Paulus sagt. War nicht meine Idee. Aber Gottes Wort ist schon sehr klar. Und wenn hier vom Wegreinigen die Rede ist, dann heißt es, diese Gefäße sind unrein. Weil sie sich nicht vom Hausherrn gebrauchen lassen. Und sie lassen sich vom Hausherrn nicht gebrauchen, weil sie seine Herrschaft nicht anerkennen. Sie nennen sich zwar nach Christus, aber für sie ist er nicht der Herr. Mit meinem, ich nenne nochmal meine Professoren. Die lehrten, und das war auch die offizielle Lehre der historisch-kritischen Forschung, das ist so diese theologische Richtung, mit der ich das zu tun hatte, dass wir zwar glauben sollen wie Jesus, aber nicht an Jesus. Verstehen wir den Unterschied? Das war aber der entscheidende Punkt. Wie kann ich wie Jesus glauben, wenn ich nicht an ihn glaube? Ich kann nur glauben wie er, wenn ich an ihn glaube, dadurch den Heiligen Geist bekommen habe, der jetzt in mir, so sagt Galater 2, den Glauben Christi bewirkt. Dass ich glauben kann wie Jesus. Dadurch, dass der Heilige Geist in mein Herz hineinkommt und mich verändert. Und wenn ich den Herrn als Herrn ablehne, bekomme ich auch nicht den Heiligen Geist und kann niemals glauben wie Jesus. Diese Gefäße hier weigern sich, vom Hausherrn gebrauchen zu lassen. Das heißt, deswegen sind sie nicht nützlich, und weil sie nicht nützlich sind, sind sie unrein. Das heißt, sie sind nicht gereinigt von ihren Sünden. Wir waren alle unrein, bevor wir zum Glauben kamen. Durch die Sünde verdorben, verschmutzt. Diese Gefäße sind nie rein geworden. Sie weigern sich, aber lassen sich weiter bezahlen, wenn sie im Dienst der Kirche stehen und kein Leben aus Gott haben. Nehmen Geld an für etwas, woran sie selber nicht glauben. Das moralisch zutiefst verwerflich. Und die Dummen im Volk bezahlen sie noch dafür. Ihr Lieben, das ist schon wichtig, dass wir in der Gemeinde uns anschauen, wer uns bedient mit dem Wort, ob das Leben dahinter steht und ob auch Leben entsteht. Wenn Menschen das Wort weitergeben, die selber Leben aus Gott haben, entsteht auch Leben. Nicht immer sofort. Es kann manchmal etwas dauern. Aber das Wort wirkt weiter in den Herzen und irgendwann fallen Entscheidungen. Und mit dieser Zuversicht müssen wir immer wieder Gottes Wort weitergeben. Ob wir das von hier aus tun oder unter vier Augen, spielt jetzt mal keine Rolle. Und Paulus sagt an anderer Stelle, wir sind den einen ein Geruch vom Leben zum Leben und den anderen ein Geruch vom Tode zum Tode. Es kommt immer darauf an, mit welcher Herzenseinstellung ein Mensch das Wort Gottes hört. Die Reinigung steht in Verbindung mit dem Nutzen. Und dann wird hier gesagt, und das werden wir morgen dann nochmal ausführlicher hören, in Verbindung mit dem Wort Gottes, wird nämlich auch sowas Ähnliches gesagt, dass er nützlich ist im Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Das ist doch optimal. Das heißt, wer so mit dem Herrn lebt, wer sich reinigt, das heißt, keine Gemeinschaft pflegt, hier geht es ja um enge Gemeinschaft, mit Menschen, die den Geist nicht haben, dass wir also nicht unser ganzes Gehabe in der Welt haben, Umgang mit Ungläubigen, wobei die Ungläubigen das Heft in der Hand haben. Wir sollen auch zu denjenigen gehen, die den Herrn noch nicht angenommen haben. Aber wir sind dann die Handelnden. Wir lassen uns nicht von ihnen bestimmen, sondern wir zeigen, wo es lang geht. Das ist eine ganz andere Haltung. Wir setzen uns nicht von ihnen ab, sondern wir wollen sie gewinnen. Aber wir müssen uns von Leuten fernhalten, die so tun, als ob und in Wirklichkeit dadurch, dass sie selber nicht dem Herrn dienen wollen, auch uns zurückhalten. Ein Hindernis sind für unseren Dienst. Das wirft wahrscheinlich einige Fragen auf. Irgendwann finden wir vielleicht mal Zeit, miteinander zu reden, sonst können wir auch mal telefonieren miteinander. Im konkreten Fall ist das nicht immer einfach, genau abzuchecken, was jetzt dran ist. Aber hier geht es mal um Grundsatzfragen. Dass sowas sein kann, wenn Leute eben in dieser Haltung, sich nicht vom Herrn gebrauchen zu lassen, sich auch nicht von der Sünde reinigen zu lassen, eben durch das Bekenntnis auch. Das spielt ja eine große Rolle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das steckt da drin. 1. Johannes 1, Vers 9 steht dieser Vers. Diese Reinigung ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kommt später auch das, dass wir eben den Herrn anrufen, mit einem reinen Herzen. So. Und eins hätte ich beinahe vergessen. Bevor das steht, nützlich zu jedem guten Werk bereitet, heißt es geheiligt. Und das macht die Sache noch wasserdichter. Geheiligt heißt, für Gott geweiht und von der Sünde abgesondert. Da kommt dieses Wort der Absonderung, was viele nicht so gerne hören. Aber im Hinblick auf die Sünde ist das genau das richtige Wort. Davon fernhalten, uns davon trennen und geheiligt eben Gott hingegeben, für Gott erkauft. Wir sind sein Eigentum. Geheiligt heißt nicht, dass wir sündlos wären. Wir können immer noch sündigen. Aber wenn wir sündigen, dann macht der Heilige Geist uns darauf aufmerksam, wir werden traurig, wir erkennen das durch Gottes Wort, was nicht in Ordnung ist, und wir bekennen es dem Herrn und nehmen die Reinigung in Anspruch. Und dann ist die Gemeinschaft wiederhergestellt. Haben wir wieder Freude am Herrn. So geht das. Und das ist ein ständiger Kampf, eine ständige Übung. Das ist nicht ein für alle Mal. Ich dachte früher auch, wo ich in dem Alter von unserer Pianistin war oder meiner Schwester da hinten, wenn man mal älter wird, dann hat man nicht mehr so viele Kämpfe, man hat ja viel Erfahrung und so weiter. Das wird immer besser, immer schöner. Und muss feststellen, in manchen Dingen ist es tatsächlich besser geworden und plötzlich kommt wieder irgendwas und man verliert plötzlich da seine Ruhe und Gelassenheit und die alte, das alte cholerische Temperament ist plötzlich mal wieder da. Ja, und dann merken wir, wir haben noch die alte Natur, wir müssen einfach versuchen, sie im Tod zu halten, müssen nah beim Herrn sein. Und wenn wir diese Nähe zum Herrn aufgeben, dann fallen wir in diese alten Dinge wieder zurück. Aber sich reinigen heißt eben ständig in diesem Prozess zu sein, der selbst, wie sagten die Väter, da gab es einen Ausdruck, die Alten sagten, mit Selbstgericht, im ständigen Selbstgericht. Das hört man heute kaum noch, ja? Sich selber beurteilen, und zwar im Lichte von Gottes Wort. Und wenn man zurückfällt, dann auch nicht verzweifeln, Depression bekommen und so weiter, dass das jetzt wieder passiert ist, sondern wir stellen fest, aha, die alte Natur ist noch da, es war traurig, dass ich da nicht aufgepasst habe, aber Gott sei Dank, ich darf es meinem Herrn sagen. Das soll allerdings nicht in dem Sinne verstanden werden, wenn das so einfach ist, dann kann ich ja lustig drauf lossündigen, sondern wir wollen schon mit Gottes Hilfe mehr und mehr ein Leben im Sieg führen und diese Niederlagen sollten von der Zahl her abnehmen. Ja, das war die eine Sache, die wir hier haben, diese Wäschreinigung. Ein Gefäß zu jedem guten Werk bereitet. Und deswegen, ihr Lieben, und jetzt kommen wir auf das Miteinander zu sprechen und so ein Viertelstündchen vielleicht schaffen wir noch. Das ist ja bei der Temperatur auch nicht so ganz einfach, so still da zu sitzen, aber ihr sitzt immer noch so brav da und ich habe den Eindruck, dass auch alle noch aufpassen. Also eine Viertelstunde machen wir noch, ja? Kommen wir noch auf etwas, was ihr gleich auch in die Hand bekommt mit einem Zettel hier. Dieses Miteinander und einander dem Herrn dienen. Was ihr bisher hörtet, war ja schwerpunktmäßig für den Einzelnen. Und wenn der Einzelne das jetzt verinnerlicht, ob Bruder oder Schwester, alt oder jung, dann haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass wir jetzt auch miteinander dem Herrn dienen können. Wir arbeiten in vielen Ländern, wo unsere Bibelschüler keine anderen kennen in ihrer Umgebung. Da gibt es vielleicht über 200 Kilometer keinen einzigen Gläubigen. Wir haben nur den Kontakt mit uns über die Bibelkurse. Ihr habt das Glück, in dieser Gemeinde oder einige sind ja auch in anderen Gemeinden untergekommen, mit anderen dem Herrn dienen zu können. Und da geht es um vier verschiedene Dinge. Zunächst die allgemeine Dienstverantwortung untereinander, die für alle gilt. Das zweite ist die besondere Dienstverantwortung der Brüder. Das dritte, könnt ihr euch ja denken, für die Schwester. Und das vierte, die besondere Dienstverantwortung der reiferen Christen. Also wir haben an die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde gedacht. Und der erste Grundsatz für alle heißt, einander in Liebe dienen. Also jetzt wird der eine oder andere sagen, also das ist mir nun wirklich nicht neu. Und ich hoffe auch, dass es so ist, ja. Aber eben einander in Liebe dienen. Und ich habe hier einige Bibelverse, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil es schon so spät ist. Die könnt ihr aber dann nachlesen zu Hause Und das erklärt das, wie wunderschön es ist, wenn wir uns so annehmen und füreinander da sein dürfen. Unabhängig von der Gabe, die wir haben. Die Anwendung dazu habe ich zwei hier aufgeschrieben. Das erste, einander die Lasten tragen. Galater 6, Vers 2. Da will ich zu dem Zusammenhang noch was sagen. Die Älteren von euch, die mich schon vor 30 Jahren mal gehört haben, ihr erinnert euch, dass ich damals den Wandel im Geist beschrieben habe mit den 7G. Und da das Bild von einem Hund und einem Adler gebraucht habe, die mit einer Kette zusammengekettet sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Aha, das freut mich ja. Also, und das will ich jetzt nicht wiederholen, da habe ich dann versucht aufzuzeigen, wie der Wandel im Geist uns hilft, die Fleischeslust zu besiegen. Ich mache jetzt auf Malachitag auch ein Referat darüber, von der Fleischeslust zur Geistesfrucht. Na, das ist Galater 5. Und am Ende dann, Galater 6, wird die Quintessenz daraus gezogen, wenn ihr diese Haltung habt zur Geistesfrucht, könnt ihr jetzt auch die Lasten der anderen mittragen. Das ist doch was. Nicht die Lasten der anderen entdecken und noch kräftig was obendrauf, ja, sondern sie erkennen, um mitzuhelfen. Was bedeutet das? Wie erkenne ich die Last des anderen? Ich muss den anderen kennenlernen. Austausch. Frage, hat jeder von uns sich schon mal mit jedem von uns unterhalten? Mal eine Stunde oder zwei. Eingeladen zum Kaffee vielleicht. Und dann auch über geistliche Probleme gesprochen. Kennt ihr so einander? Oder kennt ihr euch nur vom Sonntag oder bei solchen Gelegenheiten? Wie kann ich die Last des anderen tragen, wenn ich sie nicht kenne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So einfach ist das vom Erkenntnisprozess, aber es muss eben auch getan werden. Und das Zweite, da geht es darum, dass wir einander ermuntern oder auch ermahnen. Die Zaghaften müssen ermuntert werden und diejenigen, die zu forsch sind, die müssen auch schon mal ermahnt werden. Kriege ich schon mal ein Deckelchen drauf. Ja? Beides gehört zusammen. Haben wir das schon mal gemacht? Oder auch an uns geschehen lassen? Auch Ermahnung, Ermahnung ertragen, Hebräer 13, der weiß schon Bescheid, wie die Leute reagieren, ne, wie das so ist mit der Ermahnung. Ich freue mich über jeden Bruder, der die Gabe der Ermahnung hat, dann brauche ich das schon mal nicht, ne? Der kann das dann tun. Aber ich beneide keinen darum. Ne, ermahnen ist sehr, sehr schwer. Ich weiß das ja, ich mache das persönlich mehr so in der Verkündigung, weil ich mir dann sage, jeder zieht sich das Hemd an, was ihm passt. Ja. Da schaue ich dann auch nicht irgendjemand ganz besonders ernst an, wenn ich da irgendwas sage, aber denke, hoffentlich hört derjenige, um den es geht, das dann auch. Ich weiß das oft auch gar nicht, um wen es sich da handelt, weil der einem das dann aufs Herz legt. Also einander ermuntern, einander ermahnen, gibt es sehr schöne Bibelstellen, könnt ihr dann für euch erarbeiten. Das ist also für alle, alt und jung, wie auch immer begabt, das ist der Dienst aneinander. Und jetzt die besondere Dienstverantwortung der Brüder. Der Grundsatz heißt geistliche Führung übernehmen. In der Gemeinde sind das natürlich nur einige. Aber in der Familie zum Beispiel, da macht Gottes Wort schon ganz klar, dass der Mann von Gott her als Haupt der Familie gesehen wird. Nicht als Pascha, der sich da bedienen lässt und so weiter, sondern der wirklich führt, und zwar zum Herrn hinführt, der eine klare Orientierung hat und so weiter, der sagt, wo es lang geht. Da müssen die Männer zu erzogen werden. Das war früher viel einfacher als heute. Heute werden die Männer zu Waschlappen erzogen. Also entschuldigt, wenn ich das mal so sage. Aber von der ganzen Erziehung her, von dem Aufbau, ich bin ja selber Lehrer vom Beruf. Ich weiß ja, was da angeboten wird. Das ist dermaßen kläglich, was man den Männern da noch anbietet, dass man sich wirklich bald wundern kann, wenn überhaupt noch Männer bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das wird immer schwerer. Und das sind wir gefordert, auch in der Gemeinde, dass wir darauf achten, dass hier die Männer auch gewisse Aufgaben übernehmen und dass wir ihnen auch helfen, auch in den Familien. Die Älteren, die das hoffentlich auch praktiziert haben in ihrer Familie, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Also geistliche Führung übernehmen, die Stelle von 1. Korinther 11, Vers 3, habe nur diese eine Stelle hier genannt. Und dann die Anwendungen durch Wachstum im Wort Gottes und systematisches Bibelstudium. Kommen Sie in die Verantwortung hinein. Im eigenen Haus, das habe ich hier gerade schon erwähnt, und bei öffentlichem Gebet und Anbetung, also in der Gemeinde, wo die Männer auch besonders gefordert sind und da nicht nur als stumme Helden da sitzen. Ja, in dieser Richtung dienen wir einander, weil der Dienst auch in der Gemeindeveranstaltung, große Auswirkungen für uns hat. Wenn man in der Gemeinde gestärkt wird, wirklich Gottes Wort hört und auch die rechte Ermahnung oder Ermunterung, kann das für die ganze Woche sehr hilfreich sein. Als wenn man immer beschwert dahin kommt, weil man nicht weiß, was heute wieder für Klöpse da passieren. Also das, ich habe auch manchmal unseren jungen Brüdern gesagt, was ihr euch da leistet bei uns in der Bibelstunde, ja, allgemeine Wortbetrachtung. Ich sage, da sind manche Schwestern, die könnten das wesentlich besser. Die aber eben, weil Gottes Wort sagt, sie sollen schweigen in Zusammenkünften, schweigen sie, dann sind wir aber auch verantwortlich, dass wir ihnen das rechte geistliche Brot geben. Und dass das nicht so billig Nahrung ist. Also, die Verantwortung für die Brüder. Und dann für die Schwestern, das ist natürlich das Schwerste für heute. Früher war das nicht so ein Problem, habe ich mir sagen lassen. Ja, der Grundsatz, geistliche Unterordnung im Dienst. Geistliche Unterordnung im Dienst. Die Frage der Unterordnung wird heute sehr negativ gesehen. Das ist aber eins, was zum höchsten Lob über unseren Herrn Jesus Christus gesagt wird. Dass er sich freiwillig untergeordnet hat. Philipper 2, Vers 5. Unterordnung ist nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Demut. Und Demut ist etwas unerhört Großes in Gottes Augen. Geistliche Unterordnung, haben wir so formuliert. Die Hauptverantwortung zu erkennen, die Gott dem Mann gegeben hat, und nicht über den Mann zu herrschen. Da gibt es ja eine ganze Reihe Bibelstellen, die sind hier auch aufgeführt. Und die Anwendung ist für die Schwester, das ist natürlich ganz alt, was ich jetzt sage. Die, wenn jetzt Menschen von außen kommen, die würden sagen, das ist ja erzkonservativ. Geht vielleicht noch in die Richtung einer Partei, mit der keine Partei was zu tun haben will. Durch tätige Liebe und den Dienst guter Werke. Das ist das Hauptbetätigungsfeld der Schwester. Es ist nicht das Einzige. Die gelobte Frau in Sprüche 31, das war eine Maklerin, die hat Immobilien versetzt. Lest das mal nach, ist hochinteressant. Ne? Die tolle Frau von Sprüche 31, ist doch bekannt, ne? Ja, und da waren allerdings, die Söhne waren schon im Rat, ja? Die waren schon etwas im fortgeschrittenen Alter. Aber was die Frau all geleistet hat, aber da wird auch die guten Werke, werden da auch sehr gelobt von ihr, was sie so alles gemacht hat. Lest das mal nach. Wenn das für den Herrn geschieht, meine Frau ist meine beste Beraterin. Ich weiß, wenn ich Leute anstellen musste in der Mission, eine neue Mitarbeiter suchte, da hat sie mir in einigen Fällen schon gesagt, du, ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Und das ist das berühmte Gefühl, ja, die Ahnung da von den Frauen. Und ich habe dann auch gesagt, du, ich kann nicht aufgrund eines Gefühls hier eine Entscheidung treffen, ich muss Fakten haben. Aber hinterher musste ich ihr in der Regel recht geben. Es kam dann so, wie sie es geahnt hatte. Und sich so ergänzen, in einer Ehe, da weiß der Mann, was er an seiner Frau hat. Und er kann dankbar sein, wenn es eine Frau ist, die nicht seine Konkurrentin ist, sondern wirklich seine Hilfe, weil wir die brauchen. Wenn wir die nicht brauchen als Männer, hätten wir besser nicht geheiratet. Als Mann sind wir in der Regel so geschaffen, dass wir die Ergänzung unserer Frau brauchen. Und zusammen natürlich ein großartiges Team sein können. Das ist leider oft nicht der Fall. Aber so sollte unser Ziel sein. durch tätige Liebe und den Dienst guter Werke. Und darüber hinaus natürlich, dass sie manchmal auch in der Verkündigung außerhalb der Gemeindestunden, gibt es ja viele Möglichkeiten mit dem Frauenfrühstück. Ja, das sind ja Frauen, sind ja sehr begabt. Ich habe die mir manchmal an, diese Predigten. Denken mich allerhand. Haben wirklich was aus dem Wort Gottes herausgeholt und praktisch auch sehr hilfreich und so weiter. Da kann man durchaus noch gute Tipps bekommen. Also die Schwestern. Und dann, damit komme ich schon zum Schluss, die besondere Dienstverantwortung reiferer Christen, also in der Regel auch älterer. Es gibt auch manche Jüngere, die schon relativ reif sind, die etwas mit dem Herrn gelebt haben. Das ist erstens der Grundsatz, lehren durch Vorbild. Das können wir gar nicht hoch genug ansetzen. Das gilt auch für die Väter in der Familie und für die Mütter. Durch Vorbild. Lehren durch Vorbild. Und dann Charakterschulung durch enge Beziehung. Das habe ich eben schon darauf hingewiesen. Und das wird morgen in der ersten Stunde noch einmal ganz ausführlich anhand von Paulus und Timotheus, alt und jung zusammen. Diese Beziehung, wie die sich zeigen kann. Also Charakterschulung durch enge Beziehung. Das heißt nicht, dass wir sonntags nach dem Vortrag mal jemand auf die Schulter klopfen und sagen, also denk an dies und jenes oder das hast du gut gemacht oder wie auch immer, sondern dass man sich Zeit lässt füreinander. Kann ja dabei spazieren gehen oder wandern oder was auch immer, aber sich austauschen. Die Älteren für die Jüngeren, die Schwestern genauso wie die Brüder. Ja, Beispiele: Mose und Josua, Elia und Elisa, Paulus und Timotheus. Die Bibelstellen dazu sind hier genannt. Die Hindernisse, fehlende Korrekturbereitschaft und Korrekturunfähigkeit. Wenn keine Korrekturbereitschaft vorhanden ist, dann liegt das immer daran, dass diese Person, die nicht bereit ist, sich korrigieren zu lassen, sich selber nicht kennt. In dem Maße, wie wir uns selber kennenlernen, werden wir auch das Bedürfnis empfinden, dass Menschen uns auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Manches entdecken wir selber, andere entdecken anderes. Aber wir brauchen einander. Ich habe von einem Fall gehört, da mit 80 Jahren wurde ein Bruder, der seit seinem 30. Lebensjahr ungefähr in der Gemeinde am Wort gedient hatte, also gepredigt hatte, wie man so hier bei uns sagte. Mit 80 Jahren, er hat also 50 Jahre am Wort gedient, hat ihm einer gesagt, du hör mal, wenn du aufstehst, das ist für die Gemeinde eine solche Übung, das ist dermaßen langweilig und so, was du von dir bringst. Und dann ist der Bruder in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, wenn ihr wüsstet, wie schwer mir dieser Dienst fällt und wie gerne ich darauf verzichtet hätte, wäre mir zu Ohren gekommen, dass ihr mich davon entlastet oder entlässt. Ich hatte geglaubt, ich müsste das tun. Da hat er 50 Jahre sich abgequält in einem Dienst, wo offensichtlich hatte er auch keine Gabe dafür. Aber niemand hat es ihm gesagt. Und das andere gibt es auch. Jemand will unbedingt reden, aber die Gemeinde merkt, nicht nur einer, es gibt ja immer Querköpfe, ja, da kannst du reden so gut wie du willst, die finden immer irgendetwas, was ihnen nicht gefällt. Aber wenn ein Großteil der Gemeinde irgendwie nicht auferbaut wird, auf die Dauer gesehen, nicht nur bei einem Vortrag, da sollte man schon 5, 6 Vorträge mal gehört haben, aber wenn das immer in die gleiche Richtung geht und die Gemeinde wird wirklich nicht auferbaut, sollte man mit ihm sprechen. Und wenn er wirklich die rechte Voraussetzung hat, überhaupt sich vom Herrn gebrauchen zu lassen, wird er dankbar das annehmen und die Geschwister vielleicht bitten, ihm zu zeigen, ihm zu helfen, seine Gabe zu entdecken, da wo er wirklich begabt ist. Denn wenn er für die Predigt nicht begabt ist, hat er woanders eine Gabe, hat er noch nicht entdeckt. Und es ist ja wichtig, dass wir unsere Gaben entdecken. Und wenn einer nicht korrekturbereit ist, dann ist es höchste Zeit, dass wir ihn von diesem Dienst entbinden. Der darf dann nicht mehr weiter am Wort dienen, weil er hochmütig ist, weil er zu viel von sich denkt. Wir müssen immer offen sein. Wenn Leute zu mir kommen, es kommt auch relativ selten, dass einer mal was sagt, was Negatives, ja. Aber es kommt schon mal vor. Und die haben auch, ich möchte sagen, in einem ziemlichen, ich will nicht sagen Großteil, auf jeden Fall, sagen wir, die Hälfte der Bemerkungen stimmt auch. Wo ich sage, also, da bin ich dir sehr dankbar. Die andere Hälfte, da sage ich der Person, du, im Augenblick sehe ich das noch nicht so, aber ich werde darüber nachdenken. Allein die Tatsache, dass du mir das gesagt hast, ist für mich sehr wertvoll. Und ich nehme das sehr dankbar an. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mich in diesem Sinne jetzt ändere, wie du das sagst. Das muss mir selber noch klar werden. Aber zumindest regt es zum Nachdenken an. Das können wir doch alles so machen. Wir brauchen einander. Es gibt, ich kenne eine ganze Reihe sehr begabte Prediger. Aber wenn ich da mehrere Predigten von gehört habe, entdecke ich sofort einige Punkte, wo ich sage, na, das ist aber doch ein bisschen schwach, was da kommt, ja. Was mich übrigens auch tröstet, weil bei mir auch manche schwach ist, da denke ich, ist ja auch ganz schön, wenn das woanders so ist. Aber da können wir dann ins Gespräch kommen. Da können wir uns helfen. Wir wollen ja so viel wie möglich das Rechte weitergeben und auch in der rechten Art. Wir brauchen einander. Und ich sage noch einmal, das gilt für jeden anderen Dienst, nicht nur für die Verkündigung. Korrekturbereitschaft. Wenn einer nicht dazu bereit ist, muss er aus diesem Dienst entfernt werden, weil er nicht die richtigen Voraussetzungen hat. Und wir viele Gemeinden leiden daran, gerade in den Brüderversammlungen, weil wir ja keine angestellten Prediger haben. Ihr seid ja auch so eine Art Brüderversammlung, auch wenn ihr euch nicht so nennt. Aber ist so, dass die Brüderstruktur hier, ihr habt auch, also ich, das heißt, ich weiß jetzt nicht, aber mittlerweile, habt ihr mittlerweile einen angestellt? Nicht, also sind mehrere Brüder, die sprechen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass jemand auch eventuell sich beteiligt, wo man den Eindruck hat, es ist nichts zu erbauen. Da muss man ins Gespräch kommen. Und dann merkt man auch, wie die Person reagiert. Wenn sie das zum Beispiel annimmt und sagt, du, da bitte helf mir, ich habe den Eindruck, ich sollte doch der Gemeinde dienen, aber wenn das so nicht richtig ist, vielleicht könnt ihr mir ein paar gute Ideen geben und so weiter. Wenn einer so reagiert, kann man sagen, nun, das können wir ja nochmal versuchen. Aber wenn er von vornherein sagt, also wenn ich hier stehe, redet immer der Heilige Geist, ich werde nicht korrigiert. Ich kenne solche Leute, die das gemacht haben. Die haben wir sofort von der Kanzel geholt. Sagt, das ist unmöglich. Wir alle irren oft, sagt Jakobus. Wir alle leben von der Gnade des Herrn und auch von der gegenseitigen Korrektur. Also morgen oder auch heute Abend, wenn ihr es eilig habt, könnt ihr mir gerne was sagen. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt in den Raum reinrufen, ja. Das finde ich auch nicht immer so schön, ja. Aber wenn man hinterher aufeinander zukommt, wir brauchen das. Wir brauchen das. Und nur dadurch wachsen wir. Gegenseitiger Dienst heißt eben auch in diesem Sinne korrigieren, aber das Gute auch loben, fördern. Gerade bei jungen Leuten, wenn die zum ersten Mal am Wort dienen. Habt ihr noch 3 Minuten Zeit? Erzähle ich euch noch was Lustiges zum Schluss. Schaffen wir das noch, ja? Wie ich angefangen habe. Das war Ostern 1966. Ich werde das nicht vergessen. Der Tag begann mit einer Fahrt mit dem Fürsten von Bensberg. Da hatte ein Bekannter von mir, hatte mit dem Kontakt. Und wir fuhren nach Bremen zum Osterfrühgottesdienst, zum Pfarrer Müller. Was ich ja normalerweise gar nicht durfte. Ja. Waren wir im Ostergottesdienst, war sehr schön. Fuhren wieder zurück. Und dann fuhren wir in unsere Versammlung, die war in Gronau an der holländischen Grenze. Ich war total müde, weil das ja nach Bremen schon mal eine große Fahrt war, so früh und so weiter. 9:30 fingen wir da an mit dem Brotbrechen. Das war eine christliche Versammlung, 2 alte Brüder, 3 alte Schwestern. Das war die ganze Versammlung. Und wir mit unserer Familie waren da nochmal so viel, waren wir also 10 Leute. Und ich hatte den Herrn vorher gebeten, ich sage das mal für die jüngeren Brüder, wenn ihr mal darüber nachdenkt, vielleicht anzufangen, dümmer wie bei mir kann es gar nicht geschehen. Also ich hatte den Herrn gebeten, weil ich wusste, ist so eine kleine Versammlung, vielleicht freuen die sich, meinen jungen Bruder zu hören. Ich hatte noch nie am Wort gedient, ich war in Köln, es war eine große Versammlung, und aber dachte ich, da weit weg von der Heimat, hört vielleicht auch keiner, kannst du mal versuchen. Und dann hatte ich an die Emmaus-Geschichte gedacht. Nun saß ich jetzt da, habe den Herrn nochmal gebeten, Herr, wenn du willst, dass ich hier was sage, muss der Bruder mich auffordern. Und das machte man grundsätzlich niemals in der alten Versammlung. Wurde nie einer aufgefordert. Ich habe dem Herrn gesagt, wenn das von dir ist, dann soll er mich auffordern. Brotbrechen ist vorbei, war eine Stunde und die machten keine Pause, ging sofort weiter. Er wendet sich zu mir, der Alte, der neben mir sitzt, sagt, ach, wir haben doch den jungen Bruder Martin Vedder hier, der hat doch sicher ein Wort. Naja, ich wusste das noch mit den Emmaus-Jüngern. Ich wusste aber nicht mehr, wo das stand. Das war das Problem. Ich wusste nur noch, das stand irgendwo am Ende eines Evangeliums. Und habe ich einfach geraten, ich stehe da so langsam auf, um etwas Zeit zu gewinnen. Der Bruder saß da neben mir. Und während ich da aufstehe, sage ich, ach, dann wollen wir über die Emmaus-Jünger hören. Schlagen wir Johannes 21 auf. Und der Bruder flüstert in mein Ohr, ich war gerade in der Höhe da, wo sein Mund war, flüstert er mir ins Ohr, Lukas 24. Bin ich ihm heute noch dankbar für. Ich hätte wahrscheinlich nie mehr gewagt aufzustehen. Das stellt euch mal vor, ich stehe da und gucke in Johannes 21 und finde die Geschichte nicht von den Emmaus-Jüngern. So kann es einem ergehen. Ja? Und der Herr hat das dann so geführt, ne? Mittlerweile weiß ich, wo das steht. Ja. Aber ich sage das nur mal zur Ermutigung. Wir können manche Fehler machen, aber wenn wir ein brennendes Herz für den Herrn haben und wenn es wirklich für die Geschwister sein soll, dass sie ermutigt werden, wirklich neu mit neuer Energie dem Herrn zu folgen, dann wird er auch unsere Schwachheiten benutzen und was Gutes daraus hervorkommen lassen. Also ihr Lieben, in diesem Sinne einander dienen, füreinander da sein, denn was wir dem Bruder tun oder der Schwester, tun wir unserem Herrn. Was ihr irgendeinem dieser Geringsten getan habt, sagt der Herr in Matthäus 25, habt ihr mir getan. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Ich werde diesen Zettel da noch gleich da hinten hinlegen, könnt ihr euch dann mitnehmen. Und ich habe auch noch ein paar Bücher dabei, aber weil ich eben zu spät war, habe ich die noch nicht auslegen können. Also ich wollte die eigentlich hauptsächlich für euch, weil ihr eben heute hier gewesen seid. Ich habe nicht so viele für die ganze Gemeinde. Ich werde das also morgen, wenn ich die auslege, dann sagen, dass die hauptsächlich für die sind, die gestern hier waren. Ist das auch in eurem Sinne? Dann weiß ich nämlich, beim nächsten Mal kommen mehr Leute dann. Vielleicht. Naja. Gut, ich würde noch gern mit uns beten. Wenn wir können, stehen wir nochmal auf. Herr Jesus, es ist so ein großes Vorrecht, einander dienen zu dürfen. Hilf uns allen, auch mir, immer wieder, dass wir in dem Bruder und der Schwester doch die Person sehen, für die du dein Leben gelassen hast, die dir sehr, sehr wertvoll ist, mit der wir die Ewigkeit zubringen werden. Herr, dass wir das Gute suchen im Anderen. Und wenn irgendetwas da ist, was wirklich störend ist, wo wir denken, das könnte irgendwie den Lichtglanz des Evangeliums verdunkeln, dann hilf uns in der rechten Art, uns gegenseitig zu dienen, auch mit einem Wort der Ermahnung, dass der Andere merkt, dass es nicht von oben herabkommt, sondern aus einem Herzen der Liebe, dass wir auf diese Art und Weise dir näher kommen und geschickter werden für den Bau deines Reiches. Wir wollen dir danken, Herr, für deine Gegenwart, und wir wollen uns weiterhin dir anbefehlen. Amen.